Ernährung Plus, der Foodcast mit Manon Struck-Pazina und Marc Erni. Dieser Podcast wird präsentiert vom Lebensmittelverband Deutschland.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 37 von Ernährung Plus. Der Sommer steht eigentlich unmittelbar vor der Tür jetzt Ende Mai und damit geht's ja auch wieder ein bisschen mehr noch an die frische Luft. Wir hatten ja jetzt im Mai auch schon ein paar schöne Tage und es war ja sozusagen auch der Feiertagsmonat schlechthin. Aber jetzt kommt dann der Juni auf uns zu und da wird's, glaube ich, nochmal ein Stückchen wärmer. Manon, gibt's denn bei dir schon irgendwelche Planungen? Gibt's bei euch zum Beispiel so ein ganz spezielles Sommer-Outdoor-Programm?
Hallo Marc, ein Sommer-Outdoor-Programm wäre schön, dann müsste man nicht jedes Mal neu überlegen, was man machen kann. Aber es gibt natürlich so ganz klare Punkte, viel draußen sein, auf Spielplätzen unterwegs sein, Picknick im Park, schwimmen gehen im Freibad, wenn es warm genug ist, oder am See. Also das sind so die klassischen Highlights, die wir im Sommer machen.
Ja, Freibad ist bei uns auch mal ein ganz großes Thema, wie, glaube ich, überall. Und natürlich rausgehen an die Seen, wenn es irgendwo einen gibt und eben einfach ganz viel sich in der Sonne draußen auch aufhalten. Der Garten ist da vielleicht auch gar nicht so schlecht im Zweifel, wenn man einen hat. Und das Ganze ist ja natürlich, das haben wir hier auch schon mehrfach gelernt, gut für die Vitamin-D-Bildung. In den Wintermonaten, da ist es ja so, dass wir vielleicht nicht alle immer so ganz gut versorgt sind. Deswegen ist es jetzt umso wichtiger, noch mehr rauszugehen, wenn jetzt der Sommer eben endlich da ist. Aber wie sieht es denn eigentlich aus, vielleicht auch mit Menschen, die nicht ganz so oft rausgehen können? Ich sage jetzt mal ältere Menschen, da ist es so, die sind ja zum Teil auch nicht mehr ganz so mobilitätsfit, je nachdem. Und wir werden auch grundsätzlich immer älter. In den letzten 150 Jahren hat sich ja die durchschnittliche Lebenserwartung von uns verdoppelt.
Und zwar werden Männer im Schnitt 78,3 Jahre alt und Frauen 83,2 Jahre. Aber das sind ja auch nur Zahlen. Also die Frage ist ja nicht nur, wie alt wir werden, sondern wir wollen ja auch gesund alt werden. Also wir wollen ja auch noch im hohen Alter etwas davon haben, dass wir auch noch am Leben sind und wollen das genießen. Und deshalb ist ja die Frage, was wir tun können, um gesund und leistungsfähig zu bleiben, auch im Alter.
Und auch dazu haben wir uns wieder einen Experten eingeladen und den hatten wir auch schon mal in einer Folge von Ernährung Plus. Und zwar ist das Professor Andreas Hahn.
Andreas Hahn ist Professor am Institut für Lebensmittelwissenschaft und Humanernährung an der Leibniz-Universität Hannover. Seine Schwerpunkte liegen in der Physiologie und Biochemie der Ernährung, der klinischen Untersuchung von Mikronährstoffen und anderen physiologisch wirksamen Nahrungsbestandteilen sowie lebensmittelrechtlicher Fragen von Nahrungsergänzungsmitteln. Außerdem ist er Mitherausgeber verschiedener Zeitschriften, die sich mit dem Thema Ernährung befassen.
Hallo Herr Professor Hahn, zunächst einmal, woran liegt es denn eigentlich, dass wir im Schnitt immer älter werden?
Ja, hallo. Dass wir immer älter werden, dafür gibt es eine ganze Reihe von Gründen. Wenn man sich die Zahlen anschaut, die durchschnittliche Lebenserwartung hat sich sehr stark erhöht, dann führt das so ein kleines bisschen in die Irre. Denn es gab selbstverständlich auch schon vor 100 oder 150 Jahren Leute, die sehr, sehr alt wurden. Es waren nur eben sehr viel weniger. Und der Hauptgrund dafür lag in der hohen Säuglingssterblichkeit. Das heißt, etwa ein Viertel aller Menschen sind schon im ersten Lebensjahr verstorben. Und je älter man wurde, umso besser war die Chance, dass man auch tatsächlich alt wird. Aber nur mal, um eine Zahl zu nennen. Wir hatten von rein rechnerisch 100.000 Neugeborenen, die um 1870 geboren sind, etwa 300 bis 400, die 90 Jahre alt wurden. Und bei den jetzt um die 2000er Jahre Geborenen sind das rechnerisch über 12.000. Also wir haben eine ganz, ganz andere Demografie. Und dass die Säuglingssterblichkeit so abgenommen hat, ist in erster Linie eine Folge der verbesserten Hygiene, eine Folge der verbesserten Wohnsituation. Aber dass wir insgesamt alle immer älter werden, hat natürlich ganz wesentlich etwas mit der guten medizinischen Versorgung zu tun. Was die Erkennung, was die Behandlung Behandlung von Erkrankungen angeht, aber eben auch die Rehabilitation. Und wir dürfen natürlich nicht vergessen, dass auch unser gesamter Lebensstil sich geändert hat, nicht in allen Bereichen zum Vorteil. Wir haben zum Beispiel heute sehr viel weniger Bewegung als früher, das ist nachteilig. Auf der anderen Seite hat sich unsere Ernährung eben sehr deutlich verbessert und wir haben, anders als unsere Vorgenerationen, seit 3 oder 4 Generationen jetzt etwa im Grunde genommen alles, was wir brauchen, nicht nur in ausreichender Menge, sondern sogar im Überfluss.
Aber wie ist es denn mit der Lebensqualität? Also wir werden älter, ja, aber gibt es auch Aussagen darüber, ob wir auch gesund älter werden? Also haben wir auch was davon, dass wir durchschnittlich länger am Leben sind?
Das muss man differenzieren, das kommt drauf an. Es gibt nicht den typischen älteren Menschen. Im Alter gibt es eine enorme Vielfalt. Und das bedeutet, dass dieses gesunde Altern ein Prozess ist. Das ist nichts, was an einem Zeitpunkt einmalig festgestellt wird, sondern das ändert sich ständig. Und wir alle haben unsere intrinsischen Kapazitäten. Das heißt, was können wir noch? Wozu sind wir körperlich noch in der Lage? Wozu sind wir geistig noch in der Lage? Aber was wir daraus für eine Lebensqualität generieren, das hängt natürlich auch einfach von unserer Umwelt ab. Denken Sie nur an die Möglichkeit barrierefreies Wohnen. Barrierefreies Wohnen bedeutet auch, dass jemand, der beispielsweise immobil ist, der im Rollstuhl sitzt, noch sehr, sehr viel mehr machen kann als jemand, der in einer Lebenssituation sich befindet, in der er dazu die Möglichkeit nicht mehr hat. Das heißt, aus dieser Gemeinsamkeit von dem, was können wir noch funktionell, was stellt unsere Umwelt für Möglichkeiten dar, daraus ergibt sich unsere funktionelle Kapazität, unsere funktionellen Fähigkeiten. Und das ist eben etwas, was sich mit dem Alter ändert, was wir auch immer anpassen müssen. Das heißt, wir sind ja ganz bewusst darauf ausgerichtet, die meisten Menschen, dass sie sagen, wir müssen im Alter beispielsweise unsere Wohnsituation ändern. Wir müssen eine Möglichkeit dafür finden, dass wir nicht mehr selbst Auto fahren können, dass wir eben die Möglichkeit haben, in der Nähe öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. All das ist Teil der Lebensqualität und des gesunden Alterns. Das gesunde Altern ist also nicht nur unsere körperliche und geistige Situation, wie man das zunächst bedenkt. Über eines müssen wir uns natürlich im Klaren sein. Je älter wir werden, umso mehr Krankheiten bekommen wir. Das heißt, viele der chronisch degenerativen Erkrankungen, die ja auch die Haupttodesursachen bilden, seien es Herz-Kreislauf-Erkrankungen, seien es Tumorerkrankungen, damit haben wir ja schon etwa 3/4 aller Todesursachen, das sind insgesamt Erkrankungen des höheren Lebensalters. Das heißt, je älter wir werden, umso häufiger bekommen wir diese Erkrankungen. Und der Prozess dahin, den beeinflussen wir während unseres gesamten Lebens, aber den können wir auch im Alter noch etwas modulieren. Und denken wir zum Beispiel mal an das Hauptproblem, das wir in Deutschland haben, Übergewicht. Etwa 2/3 der Bevölkerung der Männer, deutlich mehr als die Hälfte der Frauen ist übergewichtig. Und das Übergewicht ist eben der Ausgangspunkt für viele andere Erkrankungen. Nehmen wir nur mal beispielsweise Diabetes oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
Okay, also wir haben jetzt so ein bisschen gelernt, Alter ist relativ, aber umso älter man wird, umso mehr Krankheiten bekommt man vielleicht auch. Und deswegen ist dann eben die Frage, was ändert sich denn bei uns im Körper mit zunehmendem Lebensalter?
Im Grunde genommen ändert sich fast alles, aber das ist kein Prozess, der plötzlich ab einem bestimmten Alter einsetzt, wo man sagt, hier ist jetzt ein Schwellenwert, hier werden wir jetzt alt. Unser Altern beginnt relativ früh. Nehmen wir mal beispielsweise Veränderungen der Blutgefäße, die beginnen schon langsam im 2. Lebensjahrzehnt. Die finden wir schon bei Jugendlichen. Die Frage ist, wird da später eine Herz-Kreislauf-Erkrankung daraus, kommt es zum Herzinfarkt, kommt es zum Schlaganfall? Das hängt natürlich dann von vielen weiteren Faktoren ab. Aber das, was wir zunächst mal sehen, wir verlieren mit dem Alter zunehmend an Muskelmasse. Mit diesem Verlust an Muskelmasse neigen wir dazu, immobiler zu werden. Das heißt, man muss im Grunde genommen sehr viel mehr sich auch dazu aufraffen, körperlich aktiv zu sein, um diesem Prozess entgegenzuwirken. Wir haben natürlich teilweise, nicht jeder und auch in unterschiedlichem Tempo, ein Nachlassen der kognitiven Fähigkeiten. Wozu sind wir geistig noch in der Lage? Das ist eben sehr variabel. Wir haben Veränderungen am Magen-Darm-Trakt. Das geht los mit der Bildung des Speichels, mit dem Schlucken. Das sind ja auch alles Dinge, die nachher unsere Ernährung beeinflussen. Wir haben Organe, die in ihrer Funktionalität sich langsam einschränken, zum Beispiel Leber und Niere. Wir haben einen Verlust an Knochenmasse, der hin zu Osteoporose führen kann. Die Osteoporose ist im Alter keineswegs mehr nur eine Krankheit von Frauen, sondern dort betrifft sie eben auch zu einem großen Teil die Männer. Und wir haben natürlich auch Veränderungen unserer endokrinen Organe, das heißt beispielsweise die Sekretion der Sexualhormone, die Sekretion der Schilddrüsenhormone. All das beeinflusst eben letzten Endes, wie wir alt werden und welche Krankheiten wir entwickeln.
Sie haben ja jetzt gerade ganz viel erklärt, was sich ändert. Muskeln, geistige Fähigkeit, Magen-Darm etc. Und ich habe jetzt verstanden, es ändert sich auf jeden Fall mit zunehmendem Alter. Was können wir tun, damit wir gesund alt werden?
Also wichtig ist zunächst mal festzuhalten, dass wir in jedem Alter etwas dafür tun können. Nur es ist völlig klar, solange man 20 ist, ist das Alter gefühlt so weit weg, dass es schwerfällt auf etwas, was vielleicht 50, 60 Jahre später stattfinden soll, dass man sich darauf konzentriert. Aber wir können im Grunde genommen unseren gesamten Lebensstil schon so gestalten, dass wir gesünder alt werden. Das beginnt ganz schlicht bei den Faktoren Ernährung und Bewegung. Eine Ernährung, die eben eukalorisch ist, das heißt, wo wir tatsächlich die Menge an Energie aufnehmen, die wir auch verbrauchen. Das ist übrigens ja etwas, was man relativ leicht feststellen kann mit der Waage. Das ist der erste Punkt. Sehr viel schwieriger wird es schon, wenn es darum geht, sich die Nährstoffversorgung anzuschauen. Sind wir mit allen Vitaminen und Mineralstoffen versorgt? Haben wir andere Pflanzeninhaltsstoffe? Das heißt, dort ist die Art der Ernährung beispielsweise, die wir praktizieren, ganz wesentlich. Also haben wir genügend Obst, Gemüse, haben wir genügend Vollkornprodukte? Aber es ist eben nicht die Ernährung alleine, sondern gerade der Faktor Bewegung. Der spielt eine ganz große Rolle und dieser Faktor Bewegung wird oft missinterpretiert. Es geht nicht darum, jeden Tag eine Stunde zu joggen, sondern es geht einfach um eine Regelmäßigkeit schon in den Alltagsbewegungen. Das beginnt bei so etwas Simplem wie die Treppe zu nehmen statt den Aufzug oder das Fahrrad zum Brötchen holen oder zu Fuß gehen statt dem Auto. Das sind alles Dinge, die wir frühzeitig machen können und natürlich der gesamte Faktor Stress. Bewältigung. Wie schaffen wir es also auch, die Phasen, in denen wir sehr, sehr stark gefordert sind, wieder zu kompensieren mit einem entsprechenden Ausgleich?
Jetzt geht's ja heute auch so um die Mikronährstoffversorgung von Senioren. Das ist ja sozusagen der Titel unserer heutigen Sendung. Auf welche Nährstoffe sollte man denn vielleicht mit zunehmendem Lebensalter ganz besonders achten? Gibt's da vielleicht auch irgendwelche Unterschiede zu den kritischen Nährstoffen bei jüngeren Menschen?
Es gibt ja bestimmte Nährstoffe, die in der Gesamtbevölkerung ein Problem darstellen. Ganz vorne ist da sicherlich das Vitamin D zu nennen, einfach weil wir hier in unseren Breitengraden über das Jahr hinweg gesehen zu wenig UV-Strahlung haben. Die UV-Strahlung ist auf der anderen Seite ja auch ein bisschen ambivalent, wenn wir jetzt in den Sommer schauen. Sie ist auf der einen Seite für Hautalterung, für Tumorerkrankungen der Haut ursächlich mit. Auf der anderen Seite brauchen wir genau diese UVB-Strahlung auch für die Vitamin-D-Synthese. Und das ist etwas, was bei jüngeren Menschen schon ein Problem darstellt. Es wird für ältere Menschen vor allem dann zum Problem, wenn sie wenig sich draußen bewegen, wenn sie überhaupt wenig das Haus verlassen. Dann ist ein Mangel dort schon sehr, sehr wahrscheinlich. Es ist aber nicht das Einzige, sondern wir haben beispielsweise Calcium als Mineralstoff. Das Calcium nehmen wir vor allen Dingen mit Milch und Milchprodukten auf. Diese Mengen an Milch und Milchprodukten können wir auf der anderen Seite gar nicht empfehlen, weil damit auch ein hoher Kalorienverbrauch und auch eine hohe Fettaufnahme verbunden ist. Das heißt, hier sollte man nach Alternativen suchen, zum Beispiel calciumreiche Mineralwässer, die dann in Frage kommen. Oder Grüngemüse, die relativ viel Calcium enthalten, wie beispielsweise Brokkoli. Und dann gibt es, weil wir gerade beim Grüngemüse sind, noch ein Vitamin, das damit auch eng in Verbindung steht. Das ist die Folsäure oder wie man heute korrekterweise sagt, das Folat. Ein Vitamin, das wir mit grünem Blattgemüse aufnehmen, das sehr, sehr empfindlich ist bei der Lebensmittelzubereitung. Auch da müssen wir bedenken, viele ältere Menschen kochen ihre Nahrung länger, damit sie besser kaubar ist, damit sie besser schluckbar ist. Das ist ein kritisches Vitamin. Und schließlich haben wir noch eines, was wir bei den Vitaminen näher betrachten müssen. Das ist das Cobalamin, das Vitamin B12. Dort haben wir zwei große Risikogruppen. Das eine sind die Veganer bekanntermaßen, die keine vom Tier stammenden Lebensmittel verzehren. Und auf der anderen Seite ältere Menschen. Und bei den älteren Menschen ist es nicht die zu geringe Aufnahme im Allgemeinen aus der Nahrung, sondern einfach die Tatsache, dass das Vitamin durch Veränderungen gerade der Magenschleimhaut schlechter verfügbar ist. Das heißt, wir nehmen es zwar auf, aber es wird nicht ins Blut transportiert. Und wenn wir noch einen Nährstoff betrachten wollen, der auch immer wieder als kritisch diskutiert ist, dann sind das die langkettigen Omega-3-Fettsäuren. Das sind mehrfach ungesättigte Fettsäuren der Omega-3-Reihe und deren Besonderheit liegt darin, dass sie nur in einigen wenigen Fettfischen vorkommen. Lachs, Makrele, Hering, Thunfisch, das sind die Hauptquellen. Und diese Omega-3-Fettsäuren sind in mehrfacher Hinsicht von Bedeutung. Sie sind auf der einen Seite offenbar notwendig, auch im Alter, für die Erhaltung der geistigen Leistung. Auf der anderen Seite haben sie einen anti-entzündlichen Effekt. Und etwas ist sehr, sehr charakteristisch für unsere Alterung auch. Mit unserer Alterung geht eine Veränderung des Immunsystems einher. Dieser Prozess heißt auch Immunseneszenz. Das heißt, das Immunsystem verliert an Effektivität. Auch ein Grund, warum wir häufiger erkranken im Alter. Und gleichzeitig bekommen wir eine chronische Entzündung. Aber keine Entzündung der Art, wie wir sie jetzt von einer akuten Infektion kennen, sondern das läuft ganz unterschwellig. Und dieses Unterschwellige merken wir gar nicht. Aber dieser unterschwellige Entzündungsprozess, der ist offenbar mitursächlich dafür, dass eine Reihe von Erkrankungen begünstigt wird. Über den Diabetes, über Depressionen, über neurodegenerative Erkrankungen, über Tumoren werden da ganz, ganz viele Faktoren beeinflusst. Das heißt, wir sollten uns eine antiinflammatorische, eine entzündungshemmende Ernährung zu eigen machen, die eben aus sehr viel Obst, Gemüse, Vollkornprodukten besteht, aber eben auch aus fettem Fisch.
Also wenn ich das jetzt so höre, stellt sich mir jetzt gerade die Frage, ob es dann nicht für diese kritischen Nährstoffe, für Senioren, ich sage jetzt mal so pauschal ab 65, andere Zufuhrempfehlungen geben müsste, also zum Beispiel höher als für die Erwachsenen generell. Das wäre meine erste Frage und daran angeschlossen direkt die zweite Frage, gibt es denn da aktuelle Zahlen, also wie die Senioren und Senioren tatsächlich gerade mit diesen Mikronährstoffen versorgt sind.
Die Frage, ob man ältere Menschen noch in Untergruppen aufteilen sollte, die ist bisher nur ansatzweise überhaupt diskutiert worden. Wir haben in Deutschland und in den meisten großen Industrieländern bisher eben nur Empfehlungen gestaffelt für Menschen in jüngeren Jahren und ab 65 scheren wir die im Grunde genommen alle über einen Kamm. Und das ist sicherlich nicht sachgerecht. Die Frage ist auch, kann man es alleine am Alter festmachen? Muss man wirklich gesonderte Empfehlungen finden? Oder muss man nicht einfach häufiger hingehen und sagen, man prüft den Status an kritischen Nährstoffen, indem man einfach eine Blutuntersuchung durchführt und dann sagt, hoppla, da ist unter Umständen ein Defizit. Diese Person sollte dieses oder jene Vitamin zusätzlich bekommen. Die Frage, wie es mit der Nährstoffversorgung im Alter tatsächlich aussieht, die lässt sich relativ schwer beantworten. Wir wissen von Untersuchungen an Patienten und Bewohner von Alten- und Altenpflegeheimen, dass deren Versorgung häufig sehr, sehr schlecht ist. Das liegt sicherlich auch einfach daran, dass dem Thema nicht die notwendige Bedeutung beigemessen werden kann, auch angesichts des Pflegenotstandes. Wir haben uns die Frage gestellt, wie sieht es denn tatsächlich bei Senioren aus, die noch unter nahezu idealen Bedingungen leben? Das heißt, die keine schwerwiegenden chronischen Erkrankungen der Gestalt haben, dass sie ans Haus gefesselt sind, die noch körperlich aktiv sind, die rausgehen, die noch soziale Kontakte pflegen, die sich gut alleine versorgen können. Das haben wir untersucht in der Nutrimax-Studie, so haben wir die genannt, an Senioren im Alter von 70 bis 100 Jahren, die eben tatsächlich noch alleine lebten, die noch aktiv waren und die sich eben auch für ihre Gesundheit und für ihre Ernährung interessieren.
Und das klingt ja erstmal ziemlich spannend. Was kam denn dabei raus? Weil man, das heißt ja immer sozusagen, wenn Senioren vielleicht mehr in Gesellschaft sind, werden sie deutlich älter, weil es auch darauf ankommt, dass man irgendwie glücklich ist. Stimmt das denn? Kann man das irgendwie bestätigen über diese Studie?
Ja, das kann man tatsächlich. Es ist eben so gewesen, das waren 134 Personen mit einem mittleren Alter von 75 Jahren. Das heißt, die Masse war irgendwo zwischen 70 und 80. Wir hatten auch einen 100-Jährigen dabei. Und es waren alles Menschen mit einer relativ hohen Lebenszufriedenheit, weil sie eben auch noch in der Lage waren, viele Dinge zu bewerkstelligen, die andere in dem Alter nicht können oder vielleicht auch nicht wollen in dem Sinne, dass sie alleine dazu nicht in der Lage sind. Und das, was wir gesehen haben, war interessanterweise so, dass es dort auch Nährstoffdefizite gab, aber doch deutlich, deutlich geringer als das, was man aus anderen Daten in diesen Altersgruppen kennt. Wir haben also eine vergleichsweise gute Vitamin-D-Versorgung gehabt. Die war sogar so gut, dass wir uns zunächst die Frage gestellt haben, haben wir da etwa einen Analysenfehler gemacht? Wir haben alle Daten noch einmal analysiert, um dann festzustellen, ja, es ist tatsächlich so. Und das Ganze ließ sich auch erklären. Das war sicherlich, das muss man einschränkend dazu sagen, eine gewisse Sondersituation, weil es während der Corona-Pandemie untersucht wurde. Und man merkte einfach, die Leute haben auch, um ihre Sozialkontakte zu pflegen, sich relativ viel draußen aufgehalten. Und das zeigt eben, dass auch ältere Menschen unter den entsprechenden Rahmenbedingungen in der Lage sind, beispielsweise ihren Vitamin-D-Bedarf weitgehend zu decken. Das war auch bei anderen Vitaminen so wie bei Folat und B12. Dort gab es aber immer einen gewissen Anteil, sagen wir mal 10, manchmal 20%, die das trotz dieser günstigen Lebenssituation nicht geschafft haben. Was wir auch bemerkt haben in der Studie, und das ist nicht völlig unerwartet, ist, dass die älteren Menschen recht schlecht mit Omega-3-Fettsäuren versorgt waren. Mit den langkettigen Omega-3-Fettsäuren, die ich vorhin schon mal erwähnt habe, die wurden trotz dieses gesunden Lebensstils in vergleichsweise geringer Menge aufgenommen. Und wir haben diese Studie so konzipiert, dass wir auf der einen Seite die Situation der Senioren erhoben haben, also eine Querschnittsstudie durchgeführt haben und an die anschließend eine Intervention. Wir haben nämlich den Senioren ein Multinährstoffpräparat mit verschiedenen Vitaminen, Mineralstoffen und Omega-3-Fettsäuren gesehen. Und dabei konnten wir feststellen, dass die Defizite, die vorher im Vitaminbereich da waren, eben beseitigt wurden. Und dass sich auch die Versorgung mit langkettigen Omega-3-Fettsäuren verbessert hat. Was wir aber fast noch wichtiger finden, ist die Tatsache, dass sich das vorhin schon angesprochene unterschwellige Entzündungsgeschehen verbessert hat. Das heißt, diese Entzündungssituation, wurde, und das konnten wir nachweisen, maßgeblich durch diese Omega-3-Fettsäuren reduziert, so dass eben die Gesamtstoffwechsellage sich verbessert hat. Die Daten, die wir in der Nutrimax-Studie erhoben haben, kann man sicherlich nicht auf die Allgemeinbevölkerung übertragen. Ziel war es ja eben, ein Kollektiv zu finden, also Personen, die sich überdurchschnittlich gut ernähren, die einen überdurchschnittlich gesunden Lebensstil praktizieren. Und das trifft vermutlich nur auf einen relativ kleinen Anteil der Bevölkerung zu, insbesondere wenn wir uns anschauen, wie heterogen diese Gruppe der älteren Menschen ist. Wir haben hier ein Altersspektrum von 30 Jahren gehabt, 70 bis 100 Jahren. Und jeder von uns kennt das aus eigener Anschauung, dass Menschen in diesem Alter in ihrer Lebenssituation sehr, sehr unterschiedlich sind. Noch dazu ist immer eines zu bedenken. Bei dieser Studie wurden Freiwillige einbezogen. Und freiwillig heißt immer, es muss schon ein gewisses Interesse da sein, damit man die Bereitschaft zeigt, überhaupt an einer solchen Studie teilzunehmen. Und das heißt auch immer, es gibt eine Positivselektion. Man erwischt, was in diesem Fall ja gewollt war, tatsächlich diejenigen, die ohnehin weit überdurchschnittlich dastehen.
Was können wir denn dann tun, um die Menschen zu erreichen, die jetzt vielleicht nicht in der Studie mit drin sind? Wie kriegen wir die dazu, genug Nährstoffe aufzunehmen?
Das ist eine Frage, die man im Grunde genommen gar nicht beantworten kann. Denn einfach so heterogen die Lebenssituation ist, so heterogen ist dann auch der Zugang zu diesen Menschen. Sind diese Menschen eben noch in der Lage, alleine zu leben, für sich selbst zu sorgen, dann ist die Situation gänzlich anders, als wenn wir jemanden haben, der ohnehin auf Essen auf Rädern angewiesen ist, der vielleicht in seinen motorischen und sonstigen Fähigkeiten eingeschränkt ist. Also grundsätzlich hat das Thema ja immer zwei Dimensionen. Das heißt einmal die kognitive Seite, was vermitteln wir an Wissen? Da muss man überlegen, was kann man an einfachen und auch umsetzbaren Informationen für die Senioren bereitstellen. Die andere Frage ist aber, wie bekommen wir das tatsächlich auch umgesetzt? Das geht uns ja allen so. Wir alle wissen in vielen Bereichen, was wir eigentlich tun sollten. Aber wir machen es nicht. Und das ist letzten Endes ein psychologisches Problem, das anzugehen schwierig wird. Es ist in vielen Fällen sicherlich so, dass die Betroffenen Anleitung brauchen, dass sie Unterstützung brauchen. Auch das ist etwas, das kennt man beispielsweise ja von Gewichtsreduktionsprogrammen, ganz anderes Feld. Das klappt oft in Gruppen besser. Auch das erklärt wahrscheinlich, warum diejenigen, die eben sozial eingebunden sind, sich in einer günstigeren Situation befinden als diejenigen, die isoliert und vielleicht teilweise immobil zu Hause leben.
Es hat sich jetzt gerade für mich so angehört, Herr Professor Hahn, als wenn Sie an den individuellen Menschen appellieren, also dass man das quasi für sich selber im Blick hat. Aber ich glaube, ab einem bestimmten Alter hat man das ja dann auch wahrscheinlich einfach nicht mehr im Blick. Dann sind es die Angehörigen oder vielleicht ja auch die Hausärzte. Ist das so, dass es ein Thema in den Praxen ist, dass wirklich auch mal nach dem Mikronährstoffstatus da geschaut wird und dann auch den Seniorinnen und Senioren gesagt wird, eigentlich müsstest du mehr Omega-3-Fettsäuren zu dir nehmen oder mehr Vitamin D. Wird das gemacht oder wird man da in Deutschland nicht mehr oder weniger allein gelassen?
Also selbst wenn wir diejenigen betrachten, die noch alleine fähig sind, das umzusetzen, dann brauchen die natürlich eine Ansprache, eine Anleitung, einen Hinweis, was sie machen müssen. Und dieser Hinweis, der darf nicht abstrakt sein, der darf also nicht sein, achte auf dein Vitamin D und iss mehr Omega-3-Fettsäuren. Der muss sehr lebensmittelbezogen sein und der muss natürlich auch so die individuellen Ernährungsgewohnheiten ein bisschen mit einbeziehen. Und die Schwierigkeit ist oder die Frage stellt sich, wo soll das geschehen? Der richtige Ansprechpartner wäre sicherlich der Hausarzt, der aber schon kapazitär gar nicht in der Lage ist, das umzusetzen. Und es gibt auch Untersuchungen, die zeigen, wenn man also Ärzte mit Ernährungsfragen konfrontiert, dann gibt es viele, um Gottes Willen nicht alle, aber einen großen Teil, der das doch einfach aus Zeitgründen sehr mechanisiert macht, der dann an die Kalorienzufuhr denkt beispielsweise oder eben bei älteren Menschen an Mangelernährung im Sinne einer Unterernährung. Die Mikronährstoffe bleiben da meistens außen vor und es bedeutet, dieses Thema wird tatsächlich in der ärztlichen Versorgung von älteren Menschen noch viel zu wenig angesprochen.
Was kann denn jetzt jeder Einzelne von uns eigentlich selbst tun, damit wir noch möglichst alt werden und damit wir auch noch vor allem viele gesunde Jahre verbringen können? Gibt es da irgendwie ein Patentrezept?
Das Patentrezept gibt es nicht. Und das Patentrezept würde ja bedeuten, wir müssten wirklich auf all diesen Feldern, die wir hier angesprochen haben, uns ideal verhalten. Aber es sind letztlich ja die kleinen Schritte. Ja, die kleinen Schritte dort anzufangen, das heißt, körperlich aktiv zu bleiben. Möglichst lange, möglichst viel, immer wieder, wer rastet, der rostet. Das ist ja ein bekannter alter Spruch, der hier sehr, sehr zutreffend ist. Wir müssen gucken, dass wir eine soziale Teilhabe haben, dass wir mit anderen zusammen sind. Das ist ja beim Thema Essen ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Wer für sich alleine sich etwas zu essen zubereitet, der ist in den meisten Fällen, sagen wir mal, eher sparsam und unaufwendig. Machen wir das in einer Gruppe, sieht das anders aus. Wir sollten sehen, dass wir älteren Menschen vermitteln, wie können sie etwas sich zubereiten, auch was appetitlich ist, was appetitanregend ist, was sie vertragen. Auch das macht es eben sehr schwierig, von außen zu sagen, lieber älterer Mensch, du musst das und das essen, sondern es ist wirklich ein sehr individueller Prozess und der muss auf allen Ebenen unterstützt werden. Bei denjenigen, die noch alleine in der Lage sind, ist eben die Frage, wie man das informativ umsetzen kann. Und bei den anderen, die eben schon stärker betreut sind, geht es vor allem auch darum, die Familien zu sensibilisieren.
Wenn Sie jetzt noch einen Wunsch offen hätten zum Thema Mikronährstoffversorgung unserer älteren Bevölkerung, was wäre das? Was würden Sie sich wünschen?
Das ist ein Wunsch, den würde ich mir nicht nur für unsere ältere Bevölkerung wünschen, sondern den würde ich mir für uns alle wünschen. Wir wissen wissenschaftlich sehr, sehr viel heute. Was ich mir wünschen würde, ist, dass wir auch im Alltag in der Lage wären, das in unser Leben zu integrieren und umzusetzen.
Ja, wunderbar. Vielen Dank. Das war doch mal ein prägnantes Schlussstatement. Und Manon, was hast du denn heute aus der Folge alles mitgenommen?
Also ich habe mitgenommen, dass man relativ viel über eine gute Mikronährstoffversorgung auch im Alter noch regulieren kann. Also dass man dafür sorgen kann, dass es einem noch länger gut geht. Ich würde mir wünschen, wenn ich jetzt die Frage, die ich gerade an Professor Hahn gestellt habe, wenn ich mir die selber auch nochmal stelle, ich würde mir tatsächlich wünschen, dass Ärzte, Ärztinnen und gerade auch in Krankenhäusern oder auch in der Hausarztpraxis, ich weiß, das ist immer auch eine Frage der Kapazität, aber dass da einfach noch mehr darauf geachtet wird und es da noch mehr Untersuchungen gibt, um eben zu schauen, wenn die Betroffenen mit Beschwerden kommen, ob es vielleicht etwas damit zu tun hat, dass bei einem bestimmten Mikronährstoff ein Mangel vorherrscht. Weil ich glaube, daran kann man auch viel ablesen und dann kann man ja dem auch entgegensteuern, zum Beispiel durch Nahrungsergänzungsmittel. Ich glaube, das wird einfach noch zu wenig gemacht. Das sehe ich auch im privaten Umfeld. Und von daher sollten wir da alle einen guten Blick darauf haben, auch diejenigen, die Verwandte zu Hause betreuen, dass sie sich dafür einsetzen, dass einfach mal eine Blutuntersuchung gemacht werden kann. Von daher, lieber Herr Professor Hahn, vielen Dank dafür, dass Sie dafür quasi die Aufmerksamkeit geschaffen haben für dieses wichtige Thema Mikronährstoffversorgung, gerade bei den Älteren unter uns.
Sehr gerne, ich danke Ihnen.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Ich habe auch gelernt, man kann nicht früh genug damit anfangen, was zu tun. Und Manon, wir beide hören uns jetzt dann wieder im kommenden Monat, da dann auch wieder mit einem neuen Thema. Und dann sind wir schon mittendrin im Hochsommer sozusagen, fast schon Ende Juni. Naja, noch nicht Hochsommer, aber es wird dann langsam.
Noch nicht Hochsommer, also in Berlin zumindest sind da noch keine Sommerferien. Die fangen erst im Juli an.
Gut, wunderbar. Ja, dann sagen wir auf alle Fälle erstmal tschüss, bis dahin. Und einen schönen Juni erstmal.
Danke, tschüss.
Ernährung Plus, der Foodcast. Immer am letzten Mittwoch im Monat neu. Dieser Podcast wird präsentiert vom Lebensmittelverband Deutschland. Alle Folgen bei podnews.de und allen wichtigen Podcast-Portalen und Streamingdiensten.